Ich lese euch den Philemon-Brief aus der neuen Genfer Übersetzung. Paulus für sein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis an seinen lieben Freund Philemon. Zusammen mit dem Bruder Timotheus grüße ich dich, unseren Mitarbeiter. Apphia, unsere Schwester, Archippus, der Seite an Seite mit uns für den Glauben gekämpft hat. Und die Gemeinde, die in deinem Haus zusammenkommt. Euch allen wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich in meinen Gebeten an dich denke, danke ich meinem Gott. Denn ich höre immer wieder von deiner Liebe und von deinem Glauben, von deinem Glauben an Jesus, den Herrn, und von deiner Liebe zu allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Du praktizierst deinen Glauben, indem du anderen tatkräftig hilfst. Und ich bete darum, dass du gerade dadurch zu einem immer tieferen Verständnis für all das Gute geführt wirst, das uns durch unsere Beziehung zu Christus geschenkt ist. Ja, es hat mir viel Freude gemacht und hat mich sehr ermutigt, von deiner Liebe zu erfahren. Denn durch dich, lieber Bruder, sind die Gläubigen innerlich gestärkt worden. Aus diesem Grund möchte ich dich nun um etwas bitten. Ich könnte dir zwar auch befehlen, das zu tun, was ich für angemessen halte. Unter Berufung auf Christus hätte ich die volle Freiheit dazu. Doch um der Liebe willen werde ich nur eine Bitte äußern. Ich tue es als der Ältere von uns beiden. Ich tue es als der Paulus, der jetzt sogar für Jesus Christus im Gefängnis ist. Es geht bei meiner Bitte um jemand, den ich als mein Kind betrachte. Jemand, dessen Vater ich geworden bin, weil ich ihn hier im Gefängnis zum Glauben an Christus geführt habe. Es geht um Onesimus. Er, der Nützliche, war dir früher zu nichts Nütze, doch jetzt ist er sowohl dir als auch mir von großem Nutzen. Diesen Onesimus schicke ich nun zu dir zurück. Ihn, der mir so ans Herz gewachsen ist, dass ich ihn, wenn es nach mir ginge, am liebsten hier bei mir behalten hätte. Denn er könnte mir, solange ich noch wegen des Evangeliums im Gefängnis bin, gute Dienste leisten. Genau wie du selbst es tun würdest, wenn du hier wärst. Doch ohne deine Zustimmung wollte ich keine Entscheidung treffen. Schließlich sollst du das, was gut ist, nicht gezwungenermaßen tun, sondern aus freien Stücken. Und wer weiß, vielleicht ist er deshalb eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, weil du ihn nun für immer bei dir haben sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern als etwas weit Besseres, als einen geliebten Bruder. Wenn er das schon für mich in so hohem Maße ist, wie viel mehr wird es dann für dich sein? Denn mit dir ist er sowohl durch die irdischen Verhältnisse als auch durch die Zugehörigkeit zum Herrn verbunden. Wenn du mich nun als deinen Gefährten und Mitarbeiter ansiehst, dann nimm Onesimus so auf, wie du mich aufnehmen würdest. Und sollte er dir irgendein Unrecht zugefügt haben oder dir etwas schulden, stell es mir in Rechnung. Ich, Paulus, werde die Schuld begleichen. Ich schreibe es hier mit eigener Hand. Eigentlich schuldest auch du mir etwas, nämlich dich selbst. Aber davon will ich jetzt nicht sprechen. Ja, lieber Bruder, lass mich ein Nutznießer deiner Liebe sein. Wir sind doch durch den Herrn miteinander verbunden. Erfülle mir einen Herzenswunsch, tu es Christus zuliebe. Ich habe dir das alles im Vertrauen auf deine Einwilligung geschrieben. Und ich bin sicher, du wirst sogar noch mehr tun als das, worum ich dich bitte. Gleichzeitig bitte ich dich auch, mir eine Unterkunft bereitzuhalten. Denn ich hoffe, dass eure Gebete erhört werden und Gott mir in seiner Gnade ein Wiedersehen mit euch schenkt. Epaphras, der wegen der Botschaft von Jesus Christus zusammen mit mir im Gefängnis ist, lässt dich grüßen. Meine Mitarbeiter Markus, Aristarch, Demas und Lukas senden dir ebenfalls Grüße.
Ja, Post für dich. Der Philemon-Brief ist ja wirklich winzig. Das war schon alles, was die Lena vorgelesen hat. Und dennoch ist der Philemon-Brief was ganz Besonderes. Paulus war ja eigentlich so das Brain des Urchristentums. Der war so schlau und der war rhetorisch so ein Ass. Das glaubt man gar nicht. Und in diesem Brief leuchtet das auch immer wieder mal auf. Ich werde so hier oder da darauf hinweisen und es euch zeigen. Und an einer Stelle hat man so das Gefühl, Paulus hält selbst den Atem an bei dem, was er schreibt und dreht nur ein paar Pirouetten, bis er dann eigentlich da hinkommt, wo er hin will, weil das so ungeheuerlich ist, was er schreibt und was er will. Der Brief könnte auch sozusagen mit ein oder zwei Worten zitiert werden in Handeln, Handeln, Ethik, Ethik. Das ist so ganz viel, das ist so das, was da überall drin steht. Ganz kurz erklärt, das ist eigentlich so ein richtig typischer antiker Brief. Er fängt mit einer standardisierten Überschrift an, nämlich der Absender, wer schreibt? Paulus und Timotheus. Und die Adresse ist der Philemon und seine Hausgemeinde. Und dann kommt noch ein Segenswunsch. Das sind so die ersten drei Verse. Und dann kommt so eine Einleitung, der sagt, schreib noch ein bisschen was Nettes. Das ist auch so standardisiert in so antiken Briefen. Und dann kommt man so zum richtigen Hauptteil. Wobei diese Einleitung auch schon sehr inhaltlich schwer ist. Und am Schluss kommt nochmal so kurzer Gruß, Segen und Tschüss, das war's. Also das finden wir in ganz vielen Briefen im Neuen Testament. Das Thema Philemon wird gebeten, seinen entlaufenen Sklaven Onesimus wieder aufzunehmen. Das ja, hat schon ein gewisses Gewicht, aber was es für ein Gewicht hat oder was es für einen Sprengstoff hat, das realisieren wir noch gar nicht so. Heute ist es für uns ja eigentlich vollkommen selbstverständlich in unserem Denken, dass es ja das Logischste ist, dass der Paulus mal an den Philemon schreiben soll, er soll seinen Sklaven ordentlich behandeln, weil Sklaven hält man nicht. Das ist unanständig, das macht man nicht und das ist vollkommen logisch, dass das so ist für uns. Aber wie war das früher? Nach unserer heutigen Sicht war ja das Römische Reich durchaus eine Hochkultur. Unglaubliche Leistungen, Philosophie, Architektur, Organisation, Recht. Aber im Römischen Reich lebten bis zu 25% der Menschen absolut ohne Rechte. 25% waren Sklaven, waren Dinge, die gekauft und verkauft werden konnten und mit denen man machen konnte, was man wollte, wenn man sie besaß. Da haben wir jetzt ein Bild. Das sind so zwei Reliefs. Da oben, da bringt ein Sklave seinem Herrn irgendein Buch, der liegt halt so gelassen da. Und unten ist was ganz Typisches, wie Sklaven generiert wurden. In irgendwelchen Feldzügen hat man die halt einfach mitgenommen. Man hat sie besiegt und dann sind sie angekettet worden und dann hat man sie abgeführt und dann mussten sie irgendwo arbeiten. Deswegen kann ich jetzt diesen zweiten Hauptteil, mit dem ich beginne, das zweite Hauptteil des Briefes, überschreiben mit dem Thema Sklavenhalten war stinknormal. Die Gesellschaften unserer Vorfahren bauten eigentlich alle auf eine Existenz von einer Sklavenschicht auf. Alle Gesellschaften hatten Sklaven. Warum war das so? Da gibt es so eine nette Geschichte, die der Sache nicht wirklich nahe kommt, aber so ein bisschen. Im Berner Oberland wird tradiert, dass in einer Gemeinde während der Reformationszeit ein Bauer sich in der Kirche am Sonntag in das Gestühl der Herrschaft gesetzt hat. Und die Herrschaft kam und die sah, dass der Bauer da drin saß. Und also die Herrin sagte dann voller Empörung und Entrüstung, was das solle, was er sich wage, in ihrem Stuhl hier zu sitzen. Er sei ja schließlich nur ein Bauer und sie sei die Herrin. Und dann sagte der Bauer ganz reformatorisch, ja, vor Gott sind wir alle gleich. Und dann hat er die Antwort von ihr gekriegt, ja, im Himmel sind wir alle gleich, aber hier herrscht Ordnung. Also, naja, die Antwort sozusagen, warum war das mit den Sklaven so? Ja, ist halt eine Ordnung und das passt dann irgendwie, wenn wir Ordnung haben. Vielleicht kennt ihr Jordan Peterson, der ist ja momentan so ein gehypter Psychologe aus den USA und Kanada, der jetzt auch immer wieder interessante Bücher schreibt und auf YouTube gerne gestreamt wird. Der sagt, wir täten gut daran, uns zu erinnern, dass es einfach so ist, Sklaverei, also der Besitz und die uneingeschränkte Beherrschung einer anderen Person, ist für die Starken vorteilhaft und praktisch. Deswegen zieht sich das Problem der Sklaverei durch unsere gesamte Geschichte. Da haben wir das nächste Bild. Der Sklavenhandel in den USA wurde erst 1865 endgültig abgeschafft. Übrigens hatten auch Indianer Sklaven. Wenn die jemand gefangen haben, haben die den festgebunden und der musste dann für die arbeiten, durfte nicht im Zelt schlafen und ist da halt so lang, hat er draußen rumvegetiert, bis er irgendwann tot war und dann hat man sich vielleicht einen neuen geholt. Oder im Maghreb, die Maghreb-Staaten in Nordwestafrika, die haben das als Geschäftsmodell gehabt. Sklaven nehmen aus Europa oder aus Afrika und die dann entweder durch Lösegeld verkaufen oder sie für sich arbeiten lassen. Das war vollkommen normal. 1888 ein tscherkessischer Sklave eines arabischen Kaufmanns. Da haben sie sich überhaupt nichts bei gedacht. Das gehörte so. Und wir hören das ja bis heute, sklavenähnliche Dienstverhältnisse oder Menschenhandel im Rotlichtmilieu, das gibt's überall auf der Welt, besonders immer noch auch in Afrika oder in arabischen Ländern, aber eben auch bei uns gibt es solche Sachen. Es gibt übrigens, vielleicht für euch auch interessant, eine Internetseite, die heißt Slavery Footprint und da kann man mal gucken, da sind ganz viele Produkte aufgelistet und da kann man dann mal so anklicken, was hat man denn da alles so und wie viel Arbeitssklaven beschäftigst du eigentlich mit deinem Lebensstil jetzt? Also wir sind gar nicht so furchtbar weit weg von dem Thema Sklaverei. Früher im Römischen Reich war man aber der Meinung, dass das Ausüben von Macht und Autorität über andere, dass das was Nobles war. Dass es einen Mann ehrte, wenn er Sklaven halten konnte. Weil er war nämlich mächtig und war stark. Wer viele Sklaven hatte, das war ein ganzer Kerl. Der konnte was. Der konnte die anderen auch so richtig mal an die Kandare nehmen. Und das hat ihn noch fundamentaler geradezu berechtigt dazu, nicht nur wenn er es konnte, sondern wenn er stark war, hat ihn das berechtigt, Sklaven zu nehmen. Und es war tugendhaft, Sklaven zu haben, war eine Tugend. Deswegen konnte man auch ohne mit der Wimper zu zucken, beispielsweise so ein paar Sklaven in der Arena mal ein paar hungrigen Löwen vorschmeißen. Die waren halt schwach, die waren zu blöd, sich zu wehren. Da sind sie halt ein bisschen von den Löwen verspeist worden. Und die Leute fanden das irgendwie spannend zuzugucken. Die haben da kein schlechtes Gewissen gehabt. Und das waren halt die Schwachen, die waren zu blöd dazu oder haben Pech gehabt. Und dann war das eben so. Das Gesetz, Macht haben, bedeutet Recht haben, war allgegenwärtig und das war für viele in den Handlungen, aber auch in der Gesetzgebung im Römischen Reich da gang und gäbe. Macht haben bedeutet Recht haben. Und in dieser Gedankenwelt, das ist doch das Normalste und es ist ehrbar, wenn ich Macht habe, habe ich auch Recht, in die Gedankenwelt kommt jetzt das Christentum und macht explizit geltend, dass sogar niedrigste Menschen genuine Rechte haben. Und dass Starke und auch Regierungen später dann moralisch verpflichtet sind, das anzuerkennen, sogar noch das Sklavenhalten noch mehr degradiert als selbst Sklave zu sein. Dass es nicht nobel und nicht ehrbar ist, wenn man Sklaven hält. Wir können kaum nachvollziehen, wie schwer diese Vorstellung überhaupt da in dieses Römische Reich reingepasst hat. Wie schwer das für die Leute war, das zu verstehen. Der Brief von Paulus an Philemon schlägt hier eine erste unglaubliche Kerbe. Und ich glaube, auch deswegen ist dieser Philemon-Brief im Neuen Testament, ins Neue Testament reingewandert, weil er, ich meine, sicher eine unglaubliche Wirkungsgeschichte hatte. Das können wir uns heute kaum noch vorstellen. Da wird in so eine vollkommen andere Umwelt reingeballert. Hey, guck mal, hier ist ein Sklave, behandle den ordentlich. Das war wirklich Neuland. Und auf diesem römischen Selbstverständnis-Hintergrund möchte ich dich, Lena, nochmal bitten, verschiedene Bereiche zu lesen. Ihr könnt auch, wenn ihr den QR-Code seht, könnt ihr auch nochmal mitlesen, ab Vers 8.
Aus diesem Grund möchte ich dich nun um etwas bitten.
Jetzt geht's los. Jetzt kann man schon ungefähr merken, der Paulus geht schon so ein bisschen in Spannung rein, hält die Luft an. Man merkt, es wird anstrengender für ihn. Und jetzt kommen, sage und schreibe, 5 Pirouetten, also 5 Argumente, mit denen er unterstreicht, dass er den Philemon was bitten will.
Ich könnte dir zwar auch befehlen, das zu tun, was ich für angemessen halte. Unter Berufung auf Christus hätte ich die volle Freiheit dazu. Doch um der Liebe willen werde ich nur eine Bitte äußern. Ich tue es als der Ältere von uns beiden. Ich tue es als der Paulus, der jetzt sogar für Jesus Christus im Gefängnis ist.
Also bevor der Paulus überhaupt zur Sache kommt, dreht er 5 Kreise und schraubt sich so hoch, also rhetorisch natürlich wirklich klasse, aber eben andererseits zeigt das nicht nur eine gute Rhetorik, sondern es zeigt auch die Herzenshaltung und dass Paulus sagt, da ist jetzt was ganz Schwieriges und jetzt müssen wir da erstmal Luft holen, dass wir da hinkommen. Die Anspannung ist riesig, weil das, was ich jetzt bitte, unverschämt ist. Unverschämt in dem Kontext, den du kennst.
Es geht bei meiner Bitte um jemand, den ich als mein Kind betrachte. Jemand, dessen Vater ich geworden bin, weil ich ihn hier im Gefängnis zum Glauben an Christus geführt habe.
Jetzt hat er immer noch nicht gesagt, worum es geht. Er hat immer noch nicht gesagt, was er eigentlich will. Er hat nur gesagt, da gibt's jemand, zu dem habe ich eine Beziehung aufgebaut. Aber jetzt.
Es geht um Onesimus. Er, der Nützliche, war dir früher zu nichts Nütze. Doch jetzt ist er sowohl dir als auch mir von großem Nutzen. Diesen Onesimus schicke ich nun zu dir zurück. Ihn, der mir so ans Herz gewachsen ist, dass ich ihn, wenn es nach mir ginge, am liebsten hier bei mir behalten hätte. Denn er könnte mir, solange ich noch wegen des Evangeliums im Gefängnis bin, gute Dienste leisten. Genau wie du selbst es tun würdest, wenn du hier wärst. Doch ohne deine Zustimmung wollte ich keine Entscheidung treffen. Schließlich sollst du das, was gut ist, nicht gezwungenermaßen tun, sondern aus freien Stücken. Und wer weiß, vielleicht ist er deshalb eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, weil du ihn nun für immer bei dir haben sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern als etwas weit Besseres, als einen geliebten Bruder. Wenn er das schon für mich in so hohem Maße ist, wie viel mehr wird er es dann für dich sein? Denn mit dir ist er sowohl durch die irdischen Verhältnisse als auch durch die Zugehörigkeit zum Herrn verbunden. Wenn du mich nun als deinen Gefährten und Mitarbeiter ansiehst, dann nimm Onesimus so auf, wie du mich aufnehmen würdest. Und sollte er dir irgendein Unrecht zugefügt haben oder dir etwas schulden, stell es mir in Rechnung. Ich, Paulus, werde die Schuld begleichen. Ich schreibe es hier mit eigener Hand. Eigentlich schuldest auch du mir etwas, nämlich dich selbst, aber davon will ich jetzt nicht sprechen. Ja, lieber Bruder, lass mich ein Nutznießer deiner Liebe sein. Wir sind doch durch den Herrn miteinander verbunden. Erfülle mir meinen Herzenswunsch, tu es Christus zuliebe. Ich habe dir das alles im Vertrauen auf deine Einwilligung geschrieben und ich bin sicher, du wirst sogar noch mehr tun als das, worum ich dich bitte.
Also Paulus ringt richtig. Paulus bringt noch und noch Argumente und sagt, pass mal auf. Ich weiß, es ist unglaublich, was ich verlange, aber, und dann betont er das so, es gibt hier was Neues, es gibt eine neue Verbindung. Rechtlich ist eigentlich klar, ihr gehört zusammen, er ist dein Sklave, du bist sein Herr. Aber es gibt was und das ist sozusagen das, was auch die Kraft für eine komplette Wende in der ganzen Gesellschaft dann bringt. Es gibt das gemeinsame Fundament und das heißt, ihr beide habt den gleichen Herrn, ihr habt den gleichen Gott, ihr habt den Heiligen Geist, ihr habt die Liebe Christus, Christi in euch. Und deswegen bitte ich dich, den Onesimus aufzunehmen, nicht nur als Sklave, das wäre ja schon genug. Nimm ihn zurück, der ist entlaufen, du könntest ihn jetzt auspeitschen, du könntest ihn umbringen. Nimm ihn zurück, aber nimm ihn zurück als Bruder im Herrn. Was der Philemon wohl dabei gedacht hat, auf die Idee war er vielleicht vorher noch nie gekommen. Und ich bitte dich, sagt er, mach's freiwillig. Weil Paulus nicht mal eine neue Ordnung irgendwie so ausprobieren will, sondern weil Gott in Jesus ein ganz neues Fundament hat und legt, springt Paulus jetzt da rein und sagt, Ich weiß, es gibt's hier eigentlich gar nicht, aber ich bitte dich, das ist eigentlich die logische Konsequenz aus dem, was wir gelernt haben, was wir von Christus gelernt haben, dass wir gelernt haben, dass Gott seinen Geist gibt, ganz egal wem, Jungen oder Alten, Männern oder Frauen, und nachher wird ja auch noch betont, Herren oder Sklaven, Sklaven oder Freien. Gott behandelt uns Menschen alle gleich, und so ist unser Auftrag, dass wir auch einander gleich behandeln. Es ist ein Experiment ohne Netz und doppelten Boden. Und er sagt nur, hinterher nochmal fast so ein bisschen rhetorisch, ich gucke ja, dass ich bei euch vorbeikomme nach dem Motto, ich kann es ja dann vielleicht doch kontrollieren oder sehen. Aber das wäre gemein, wenn man das nur auf Rhetorik beziehen würde. Hier kristallisiert sich eine neue Ethik raus, die jetzt bewiesen werden muss und die dem Paulus ein Herzensanliegen ist. Es ist nicht nur so, dass er irgendwie für irgendjemanden ein gutes Wort einlegen will, sondern er sagt, Gott hat uns verändert, Gott ist in unserem Herzen, er ist auch in deinem Herzen und in Onesimus' Herzen, und deswegen muss ich jetzt hier eine andere Art des Zusammenlebens einstellen. Und interessanterweise ist das jetzt nicht einseitig, dieses Denken, dieses neue Denken, dieses neue Fühlen. Was es so machtvoll macht, ist, dass es zweiseitig ist. Denn Gott verlangt, oder Paulus verlangt nicht nur von dem Philemon, dass er den Onesimus aufnimmt und gut zu ihm ist, sondern der Onesimus geht freiwillig zurück. Und der Onesimus sagt ihm, na, Onesimus heißt wohl der Nützliche, und Paulus sagt, der Nützliche, der dir früher unnütz war, das muss Paulus von Onesimus erfahren haben, von wem sonst? Also Onesimus muss reflektiert haben, ich war früher ein ziemlich mieser Sklave, kann man irgendwie verstehen, wer wollte gern Sklave sein, aber er hat sich mit seinem ganzen Wesen, mit seinem ganzen Leben gewehrt gegen das, was ihm widerfahren ist. Und jetzt geht er freiwillig da wieder rein, im Vertrauen darauf, dass Philemon auch vom Geist Gottes verändert wurde und dass Philemon sein Handeln dementsprechend anpasst. Er liefert sich ihm vollkommen aus. Der Philemon könnte ihn auch totschlagen, wird keiner was sagen. Rechtlich wäre das kein Problem. Aber weil Onesimus die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft Jesu in sich gespürt hat, und Paulus sagt, der Philemon hat die auch. Deswegen wagt Onesimus diesen Schritt zurück und nimmt diesen Brief mit. Also das ist die Stärke. Es ist nicht einseitig. Nicht einer muss jetzt irgendwas machen, sondern beide gehören zusammen und beide müssen was Neues ausprobieren und müssen da miteinander vorangehen. Und wenn es in dem Fall sogar völlig konträr nicht nur zum Rechtssystem, sondern zum Fühlen und zum Denken der Menschen ist. Denn Sklavenhalten ist ja eigentlich was Nobles für den, der Macht hat. Das ist was Tolles. Auf einmal wird das durchbrochen. Also hier kommt Gottes neue Rechtsordnung jetzt ins Spiel. Und ich finde das für uns als Übertragung auch eine spannende Sache, nämlich die Frage, wie ist das eigentlich bei mir? Natürlich Sklaven, ist keine Frage. Aber wo handle ich nach dem Motto, ich habe die Macht, also mache ich das Recht? Zwischenmenschlich. Wem drücke ich mal eine rein, weil ich es kann? Oder weil er oder sie mir gerade irgendwas gemacht hat, was mir nicht passt? Wo nütze ich aus, dass ich am längeren Hebel sitze? Wen lasse ich sozusagen nur am langen Arm verhungern? Das sind alles Machtspielchen. Das sind Machtspielchen, ich würde es nicht sagen wie Sklavenhalterei, aber es geht so in die Richtung, dass ich andere gefangen halten kann, auf eine ganz subtile Art und Weise. Ich kann es auch ganz brutal machen, aber das machen wir hier in der Regel nicht. Aber subtil gibt es schon immer wieder mal tschick, da und da eine rein. Und Paulus würde jetzt sagen, auch das ist das neue Leben, das neue Handeln, dass wir hier ethisch anders handeln, dass wir anders vorangehen. Früher war das riesigste Problem, eines der riesigsten Probleme, eben das Thema Sklavenhalten. Und das Evangelium und Gott im Evangelium hat es geschafft, dieses unglaubliche Problem, was in jeder Kultur vorhanden war, mehr und mehr zurückzudrängen. Und inzwischen haben die Menschen vergessen, dass das ein Problem war und dass das Christentum dieses Problem gelöst hat. Und man kommt auch durch die Dynamik des Evangeliums und des Wortes Gottes hier, kommen wir Schritt für Schritt weiter, Dinge zu erkennen und Probleme, die immer etwas kleiner sind, zu lösen, aber die auch natürlich dann oft diffiziler werden. Aber hier sieht man, da hat sich also von Anfang an was ganz Großes getan. Und heute kann ich das wenigstens auf die Art und Weise übertragen und die Frage mir stellen, wo habe ich die Macht und nehme mir deswegen das Recht? Ich komme zum zweiten Punkt, zu dem ersten Hauptteil in der so im Brief, im standardisierten Brief des Altertums würde man sagen, das ist so der Teil, wo man einfach so ein bisschen nette Sachen mal austauscht und sagt, ja, was einem alles so gut gefällt und so. Und dass man so, bevor man dann so aufs Thema kommt und sich hocharbeitet, einfach nur so ein paar Nettigkeiten austeilt. Aber das ist viel mehr als ein paar Nettigkeiten, was da drin steht. Es sind auch tiefe geistliche Wahrheiten und ich habe diesen Teil extra nach hinten gestellt, weil man dann den vielleicht ein bisschen besser verstehen kann, nachdem man über das erste sich Gedanken gemacht hat. Der zweite Teil heißt geistliche Erkenntnis durch praktisches Handeln. Stellt sich doch gleich die Frage, wie kann praktisches Tun geistliches Wachstum und wie kann das Erkenntnis fördern? Erkenntnis ist doch eigentlich was Kognitives, was im Kopf stattfindet. Aber offensichtlich geht es in der Erkenntnis bei Christus und in der Erkenntnis im Glauben auch um das Herz. Gott, der die Liebe ist, will auch weit mehr als nur unseren Kopf. Er will unser ganzes Sein, er will unser Wesen und er will uns da Erkenntnis schenken. Ich lese euch mal, was Paulus direkt nach der Einleitung schreibt. Das ist die neue Genfer Übersetzung. Also in der Lutherbibel seht ihr das anders, aber ich fand die hier wirklich so toll. Da heißt es, du praktizierst deinen Glauben, indem du anderen tatkräftig hilfst. Also du praktizierst deinen Glauben, indem du anderen tatkräftig hilfst. Und ich bete darum, dass du gerade dadurch zu einem immer tieferen Verständnis für all das Gute geführt wirst, das uns durch unsere Beziehung zu Christus geschenkt ist. Also durch das, was Philemon tut, so betet Paulus, soll Philemon weitere geistliche Erkenntnis bekommen. Geistliche Erkenntnis durch Handeln an anderen. Das finde ich einen tollen und interessanten Weg. Das geht nämlich auf den Weg dessen und der Frage, was ist denn meine Ethik? Wie setze ich denn um, dass ich Liebe leben möchte? Oder bin ich noch nicht so weit, weil ich ja irgendwo noch ganz am Anfang stehe und das mit der Liebe, das machen wir erstmal viel später. Wie rede ich mich da raus oder was auch immer? Das ist jetzt nochmal ein ganz großer anderer Bereich, den sprechen wir jetzt gar nicht an. Aber der Gedanke, dass durch Handeln an anderen geistliche Erkenntnis kommt, finde ich wirklich beeindruckend. Und es geht weiter. Ja, es hat mir viel Freude gemacht und hat mich sehr ermutigt, von deiner Liebe zu erfahren. Denn durch dich, lieber Bruder, sind die Gläubigen innerlich gestärkt worden. Auch das wieder so eine Rückkopplung. Durch das, was der Onesimus anderen Gutes getan hat und wie er seinen Glauben gelebt hat, sind die anderen innerlich gestärkt worden. Das ist auch ein wunderbarer Weg. Es geht immer um das Hin und Her, wie auch vorher schon bei Onesimus und Philemon, die beide einen ungewöhnlichen Weg aufeinander zugehen müssen und zugehen werden, sonst wäre wahrscheinlich der Brief nicht ins Evangelium gekommen. Ist es auch hier wieder? Die Gläubigen sind innerlich gestärkt worden durch das, was du getan hast. Hier gibt es immer so eine wechselseitige Bewegung. Ich möchte euch Mut machen, zu überlegen, Wo könnte ich, an welcher Stelle, ist es vielleicht noch ausbaufähig, auch mein Handeln, meine Aktion, wo bin ich vielleicht zu verkopft? Wo ist es vielleicht ganz gut, mit der Hand am Arm auch mal meinen Glauben zu leben? Und ich glaube, ich bin gewiss, da liegt Segen drauf. Das wird euch auch weiterbringen in eurer geistlichen Erkenntnis, wenn ihr da dranbleibt. Bibellesen ist ganz wichtig, Gebet ist ganz wichtig, mit anderen über den Glauben sprechen ist ganz wichtig, Predigt hören, der Glaube kommt aus der Predigt, sagt der Paulus, ist ganz wichtig. Aber dann das Handeln, die Ethik, das Tun, das ist genauso ganz wichtig. Das dürfen wir nicht hinten runterfallen lassen. Ganz am Schluss möchte ich das noch mit meinem Lieblingsvers aus 2. Korinther zusammenfassen. Der Paulus schreibt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich finde, das passt ganz gut zu dem Thema Sklaverei und Freiheit, zu dem Thema wechselseitige Verbindung, zu dem Thema, was ja da auch immer mitschwingt, wie viel Angst habe ich, mich auf jemand und auf was einzulassen? Wie viel Bedenken habe ich, einen Schritt voranzugehen, so wie den Onesimus und auch Philemon gehen mussten aufeinander zu? Aber wenn ich den im Namen Gottes und auch mit meinen Geschwistern mache und wenn ich praktisch werde, wenn ich umsetze, ich glaube, dann ist das der gesegnete Weg Gottes. Natürlich nicht ohne Irrungen und Wirrungen, wie jeder Weg. Das ist normal. Leider gehen wir immer wieder mal was Falsches an. Aber das ist der Weg, das müssen wir im Kopf behalten. Und Paulus macht mir echt Mut. Und der Onesimus macht mir vor allem Mut, weil der den ersten Schritt geht auch. Der ist so mutig. Der geht und liefert sich vollkommen aus. Das finde ich klasse und das macht mir auch heute Mut. Und ich hoffe, ihr findet auch immer neu Mut. Ich glaube, das muss man jeden Tag aufs Neue starten. Aber diesen Bereich dürfen wir nicht unterbelichten und dürfen wir nicht vergessen. Mit dem Wort oben drüber, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Amen. Wir machen jetzt so eine kleine Reflexions- und Gebetszeit, nur so ein paar Minuten, der Benny macht ein bisschen Musik im Hintergrund, so eine Antwortzeit und ich möchte euch ein paar Fragen für diese Antwortzeit mitgeben, die ihr überlegt. Die eine heißt, wo versklave ich meinen Nächsten? Wo mache ich die Regeln, weil ich stärker bin? Und tut mir das gut? Mache ich es nur, weil ich es kann? Ist es Gedankenverlorenheit? Was macht das mit mir? Oder die zweite Frage, wo sehe ich mich einer übermächtigen Kultur gegenüber, wo ich meine, die kann ich gar nicht verändern? Und mit welchen Aktionen, Bewegungen, mit was kann ich da reingehen? Mit was kann ich da, was könnte mir Gott aufs Herz legen? Was könnte hier von meiner Seite aus getan werden, dass es anders wird. Und das Dritte, wo kann ich mit meinen Gaben mich einbringen? Wo kann ich wechselseitig Liebe geben, Liebe empfangen und andere ermutigen mit dem, was ich kann?